Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 31. Mai 2024. Camilote und Markus Somm. Es ist der Freitag. Ja, deswegen ist auch Bundesrat. Das ist die erste Woche der Session. Dann ist immer Bundesratssitzung am Freitag. Ja, was ist da zu melden? Was ist am wichtigsten, Gami?
Ja, es ist gerade eine Medienmitteilung reingekommen. Und zwar geht es um Terrorbedrohung. Weil es ist ja bald EM in Deutschland und gleichzeitig dann ein bisschen später auch die Olympischen Spiele in Frankreich. Und genau das hat man diskutiert heute im Bundesrat. Man hat sich entschieden, ja, es besteht ein erhöhtes Risiko für terroristische Anschläge. Man hält auch fest, dass die IS aufruft zu Anschlägen während diesen Sportveranstaltungen. Und aus dem Grund möchte man jetzt verstärkt vorübergehend Kontrolle an der Schweizer Grenze durchführen. Man sagt auch, dass gerade zum Beispiel Public Viewings das Ziel von Anschlägen werden könnten. Also man möchte einerseits an der Grenze kontrollieren, aber auch mit den Behörden eng zusammenarbeiten, damit das Ganze sicher abläuft. Gleichzeitig betont man aber auch in dieser Medienmitteilung, dass es eben formell nicht um eine Wiedereinführung der Binnengrenzkontrolle gehe, sondern einfach punktuell verstärkte Kontrolle jetzt aufgrund von diesen Sportanlässen.
Genau, und da sieht man mal, wie Politiker einen Fehlentscheid, den sie 10, 15 Jahre lang verteidigt haben, weiter ziehen wollen. Und zwar, es geht einfach darum, das Gesicht zu wahren. Weil letztlich, oder, wenn man jetzt die Grenzkontrolle verschärft, was heisst das? Es heisst, es erhöht die Sicherheit. Es erhöht Sicherheit. Offensichtlich sind Grenzkontrollen ein taugliches Mittel zum Sicherheit herstellen. Ob jetzt Olympiaden ist oder einfach der normale Status quo, der schon schlimm genug ist. Wenn man nochmal schaut, zum Beispiel eben, wie viele Leute aus Frankreich, aus dem Maghreb, sind ja nicht Franzosen, sondern sind Maghrebiner, in die Schweiz rein spazieren und nachher unsere Autos aufbrechen. Dann ist das Eingeständnis jetzt, dass Grenzkontrollen etwas bringen. Und was wir uns bei der Schengen-Abstimmung versprochen hat, dass man behauptet hat, das spielt gar keine Rolle, es gibt gar keinen Trade-off zwischen der Aufhebung von Grenzkontrollen und unserer Sicherheit. Das stimmt offensichtlich nicht. Und dann das Zweite, was man da einfällt, ist natürlich ein bisschen peinlich für den Beat Jans. Deshalb hat man natürlich jetzt das noch ein bisschen nachsetzen. Oder der Beat Jans, der zu den Deutschen geht und sagt, tun doch bitte Grenzkontrollen aufheben. Ich sehe gar nicht ein, was das überhaupt bringt. Weil ich in Riechen bin ja auch aufgewachsen mit offenen Türen. Wir haben immer so einfach Tücher gehabt als Türen. Und da sind die Leute einfach reingekommen. So war es auch in Riechen gewesen. Und deshalb hat der Beat Jans gemeint, Grenzkontrollen bringen nichts. Ist ein bisschen peinlich jetzt, dass er da muss auch zurückkrebsen und ich nehme an, der Bundesrat hat ihm jetzt da ein bisschen geholfen, sein Gesicht zu wahren. Aber ich glaube wirklich, Gami, oder? Wir müssen es festhalten. Es ist ein unglaubliches Eingeständnis, dass eben das nicht funktioniert. Schengen ist aus meiner Sicht eine von den dümmsten Entscheidungen gewesen, wo damals, ich glaube, es ist Helmut Kohl sowieso, aber ich glaube auch François Mitterrand, die haben einfach bei dem Schengen ist ja, glaube ich, ein Dörfli oder eine Stadt in Belgien, wenn es mir recht ist. Ja, wo einfach so das Gefühl hatten, es wäre doch schön, wenn die Menschen in Europa, also besser gesagt in der EU, einfach frei rumspazieren können. Und gesagt, getan. Und seither haben wir eigentlich ziemlich viele Probleme mit der Migration und das hat mit dem zu tun.
Ich bin einverstanden mit dir, oder? Das Argument, man erkennt damit, dass Grenzkontrollen zu mehr Sicherheit führen. Ich habe andere Gedanken noch dazu. Oder? Ich selber gehe ein EM-Spiel schauen. Ich habe es meinem Vater auf den 55. Geburtstag geschenkt. Wir gehen Frankreich-Holland schauen. Erstens, ich habe schon gewisse Gedanken gehabt, was die Sicherheit anbelangt, wenn ich dort hingehe, oder? Es ist wirklich eine Gefahr und sie ist real. Ist es ein Unmut da oder sicher die Unsicherheit da. Gleichzeitig, ja, Grenzkontrollen bringen Sicherheit, aber wir haben ja in den vergangenen Jahren schon versagt. Es ist ja so, dass die Leute, die Anschläge begehen, die sind ja schon da in Europa. Und Grenzkontrollen würden in dem Sinn helfen, ja, dass man vielleicht kann aufhalten kann, wenn man in ein anderes Land reisen will. Aber die Tatsache, dass sie schon da sind, die bleibt und die haben sich da radikalisiert. Ziemlich sicher werden die auch zum Teil schon beobachtet. Es kommt trotzdem zu diesen Anschlägen und auf das hat man einfach keine Lösung.
Genau. Wobei es spielt eben gleich eine Rolle, oder? Wenn du innerhalb von Europa dann immer wieder musst eine Grenze überwinden als Terrorist, dann ist es gleich ein Nachteil, oder? Wenn du in Amerika, in New York gelandet bist und sie lassen dich durch, hat eigentlich die Behörde fast keine Chance mehr. Oder die können dich nicht mehr finden in diesem riesengroßen Land mit 330 Millionen. Und deshalb haben sie ein unglaubliches Sicherheitsproblem. Sobald über die Grenzen ist, ist fertig. Und in Europa war das früher eigentlich viel besser gewesen. Alle Kriminellen haben gewusst, oh, du wirst immer wieder kontrolliert. Die Länder sind viel, viel kleiner. Und von dem her, selbst du hast natürlich vollkommen recht, die sind alle schon da, das ist das Problem genug. Mhm. Aber auch dann muss man sagen, Grenzkontrollen machen Sinn, weil dann, wenn die von Belgien auf Frankreich hin und her wechseln, gibt es doch immerhin die Chance, dass sie eben einmal dann kontrolliert werden und dass sie zack im Computer aufpoppen und dann die Behörden können sagen, hey, da ist einer, den wir schon lange suchen. Oder? Das ist ja der Punkt.
Ja, absolut.
Sonst ist es so, dass du in der EU bist und du wirst nie mehr kontrolliert. Noch ein anderer Gedanke, den ich wichtig finde. Oder? Wir haben jetzt ja einen wahnsinnigen Zuzug, entweder aus dem Osten, also über die Balkanroute, oder über das Mittelmeer. Jetzt kann man fairerweise sagen, die Balkanroute ist natürlich sicher ganz anders als früher zu Zeiten vom Kalten Krieg. Früher hat es einen eisernen Vorhang gehabt, übrigens auch eine Grenze, die ziemlich schwierig zum Kontrollieren, zum Überwinden war. Die haben es gut kontrolliert. Mhm. Also, alle die Leute, die sagen, man kann Grenzen gar nicht kontrollieren, sollen doch mal wieder mit Leuten, Grenzwächter von der DDR reden. Die haben ziemlich viel Erfahrung. Die sind teilweise ein bisschen weit gegangen, die haben dann die Leute sogar verschossen, wenn sie nicht passen. Aber einfach, den Unsinn kann man sehr leicht widerlegen. Aber eben, Balkanroute können sie nicht so viel dafür. Aber Mittelmeer ist interessant. Mhm. Mittelmeer, glaube ich, hat viel mit Schengen zu tun. Weil für die Italiener, oder, wenn es Schengen nicht gäbe, dann gehört es ja immer um ihr eigenes Land, wo sie müssen Grenzen kontrollieren müssen, um Leute abzuwehren, die sie nicht wollen. Heute ist es ganz anders. Heute sind sie nicht mehr so motiviert. Heute reichen sie die Leute einfach weiter in andere EU-Länder. Oder? Sie lassen sie einfach durchreisen, bis auf Mailand, dann auf Giasse und dann sind sie halt weg, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist eben auch das Problem von Schengen. Es hat Verantwortlichkeiten für Grenzen völlig aufgelöst. Und deshalb funktioniert es auch nicht.
Für mich ist, wie das System funktioniert natürlich nur, wenn nicht nur die Schweiz das macht, Frankreich und Deutschland, sondern eben auch Italien. Also muss es wirklich praktisch in allen Ländern haben, in dieser Zeit, dass du die Grenzkontrollen einführst. Weil der andere Punkt ist, wenn es zu einem Anschlag kommt und man eben über Grenzen versucht, in andere Länder zu flüchten, dass die Chance besteht, jemanden anzuhalten. Die Frage ist, das muss man sicher mal nachschauen, wie viele Länder ziehen da an, wo haben wir überall Grenzkontrollen und was passiert nachher, wenn man sagt, man hat keinen Terroranschlag gehabt, es hat wirklich einen Nutzen gehabt, es hat zu mehr Sicherheit geführt, ob man dann es schafft, in der EU die Diskussion wieder zu öffnen, dass Grenzkontrollen vielleicht sinnvoll wären.
Genau, und vor allem muss ich sagen, da hätte jetzt eigentlich der Bundesrat eine unglaubliche Chance können packen. Er hätte nämlich können sagen, ja eben, wir haben ja jetzt einen guten Grund, weil die Sicherheitslage ist sowieso verschärft wegen diesen grossen Anlässen. Aber wieso tun wir jetzt nicht einmal das Grenzregime einfach jetzt bis Ende Jahr aufrechterhalten? Und wir tun sofort vom ersten Tag an ganz gute Evaluation machen. Und mal schauen, was das eigentlich heisst. Und wie viele Leute können wir aufgreifen, die illegal da reinkommen? Hat es einen Einfluss auf unsere Asylpraxis? Würde das etwas ausmachen? Wäre das sinnvoll? Das wäre doch jetzt ein Experiment, das man wirklich könnte testen. Aber selbstverständlich würde das natürlich niemand wissen, weil wahrscheinlich alle ein bisschen ahnen, dass es eben so, wie es zu riechen war, bei Beat Jans daheim mit den Tüchern an der Wand. Da hat die Familie Jans immer darunter gelitten und hat sich gewünscht, dass er mal eine Tür kommt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, ganz wichtig, gute Nachricht für alle Leute. Ich sage immer wieder, die armen Siechen, dann kommen Leute aus der Stadt Zürich, die mich dann kritisieren und sagen, wir sind keine arme Siechen, es ist eine wunderschöne Stadt. Stimmt, Zürich ist eine der schönsten Städte der Welt. Das ist völlig klar. Es ist auch eine von, wenn man es historisch anschaut, wirklich von der erfolgreichsten Städte gewesen, eine von der erstaunlichsten Städte, aber leider jetzt rot-grün regiert. Und da gibt es jetzt eine gute Nachricht. Die städtische FDP hat einen Podcast ins Leben gerufen. Hört rein, hört jetzt.
Lokal, kontrovers und munter unterwegs. Der neue Stadtpodcast von der FDP Zürich, der alle zwei Wochen auch als Video erscheint. Aktuell redet ein FDP-Politiker und jemand von der alternativen Liste über Tempo 30. Erstaunliche Aussagen, erstaunliche Erkenntnisse. Auch dazu, dass Tempo 30 als Anti-Lärm-Massnahme wenig bringt. Der FDP-Stadt-Podcast mit liberaler Haltung für die ganze Schweiz. Zu finden auf allen Podcast-Plattformen und auf Social Media.
Ja gut, jetzt haben wir wieder mal wirklich ein Leckerbissen für alle Freunde vom praktizierten Feminismus. Gami, um was geht's?
Ja, die Allianz F, das ist ja der Frauenverband, der ist aktuell unzufrieden mit dem Bundesrat. Der findet, Gleichstellungsthemen seien nicht so stark auf der Agenda. Auch nach dieser Frauenwahl und so hat man ein bisschen den Fokus verloren. Und darum hat man jetzt ein Gleichstellungslegislaturprogramm vorgestellt, wo man das möchte in Angriff nehmen. Und ich habe zwei, drei Sachen herausgepickt. Einerseits das Thema Elternzeit, das aufkommt, ganz stark dort drin. Dann auch der geschlechtssensible Umgang mit künstlicher Intelligenz ist neu so als Legislaturziel definiert. Oder, und das ist das, wo man immer so halb schlecht wird, feministische Aussen- und Sicherheitspolitik.
Gut, weil es dir jetzt so schlecht wird, müssen wir leider jetzt gleich über das Thema reden. Ich hoffe, dass du nicht erbrechen tust, während wir da darüber reden. Nein, aber was heisst das eigentlich?
Grundsätzlich heisst es etwas gut, wenn du sagst, es geht um die Sicherheit der Frauen auf der ganzen Welt. Oder? Gewalt gegen Frauen, Unterdrückung von Frauen. Man setzt sich dafür ein, dass Frauen die gleichen Rechte haben überall auf der Welt. Wunderbare Sache. Und das soll man unbedingt machen. Das Problem ist, wenn man, ich kann es nicht anders sagen, wenn man so doof ist und das feministische Aussenpolitik nennt und dann noch Annalena Baerbock als Außenministerin lobt für ihren Einsatz für die feministische Aussenpolitik, dann ist es so, hey, ihr hättet eigentlich gute Ideen, aber ihr lehnt auf ein total linksextremes Narrativ ein und nennt noch Annalena Baerbock als Vorbild dafür, dass sie so eine Politik umsetzt, die ja gerade in Deutschland die härteste Kritik für ihre feministische Außenpolitik erlebt hat. Da haben sie sich auf etwas eingelassen, was ich ganz schlimm finde.
Genau, und Annalena Baerbock ist ja aus zwei Gründen eigentlich wirklich kurios, wenn man sie als Vorbild nennt. Erstens ist einmal kurios. Ich meine, sie ist, und da muss ich sogar sagen, das finde ich gut, da muss ich sagen, ich tue sie unterstützen, sie ist eine von den absoluten Falken. Was Russland betrifft, oder? Ihr kann es nicht brutal genug zu und her gehen. Also sie ist dafür, dass die Deutschen aufrüsten, sie ist dafür, dass die Deutschen Waffen liefern, sie wäre wahrscheinlich sogar dafür, dass die deutschen Soldaten in die Ukraine schicken. Also sie ist wirklich ein absoluter Militarist geworden. Sie ist wirklich eine absolute Kriegsaußenministerin und ich betone, ich finde es gut. Ich finde das sehr gut, ich unterstütze das. Aber wenn man sich daran erinnert, dass der Feminismus ja, und zwar seit der Zeit, wo die Frauenbewegung, also auch die bürgerliche Frauenbewegung entstanden ist vor dem Ersten Weltkrieg, hat es ja immer geheißen, Frauen würden nicht so viel Krieg führen, oder? Frauen sind ja einfach viel pazifistischer, sie sind ja wahrscheinlich auch moralisch viel die besseren Menschen als wir verkommenen Männer. Kann man argumentieren, stimmt vielleicht sogar, stimmt wahrscheinlich sogar, wir sind ja auch stärker und gewaltbereiter, also es ist ja logisch, dass wir wahrscheinlich für mehr Gewalt wir sind immer zuständig für Gewalt, wir sind berufliche Experten für das, nein, aber noch einmal, die pazifistische Bewegung oder die feministisch-pazifistische Bewegung hat also mit der Annalena Baerbock wirklich überkommen als Vorbild, wo also alles in Frage stellt, was sie immer dafür operiert haben. Und das andere, was ich wollte sagen, feministische Außenpolitik ist natürlich auch deshalb blöd, wenn man das sagt bei der Annalena Baerbock, weil eben die Inkompetenz von der Annalena Baerbock an anderen Orten schon ziemlich offensichtlich ist. Das fängt einmal an schon mit dem Grundwissen, dass sie keine Ahnung hat, wie gross unsere Welt überhaupt ist. Und da falsche Angaben macht. Sie ist wirklich bekannt dafür, ein bisschen Joe Biden-mässig, dass sie einfach ab und zu Unsinn erzählt. Und das ist ja dann auch nicht gerade unbedingt eine höhere Qualität von feministischer Außenpolitik.
Ich habe einfach immer Mühe damit, wenn man als Frauenpolitik sozusagen macht für Frauen und eigentlich seine ganze Politikkarriere darauf aufhängt. Oder? Du kannst sehr wohl sagen, ich möchte mich dafür einsetzen, dass Frauen auf der Welt sicherer leben können, dass sie die gleichen Rechte haben. Aber du hast es nicht nötig, das so zu branden. Du kannst das machen und dich jeden Tag dafür einsetzen. Und es ist wunderbar. Lasst euch einfach weg von diesen Labels. Es lenkt nur ab. Man kann einfach gute Vorstöße schreiben und etwas damit erledigen.
Genau, und es ist ja, wenn man es jetzt noch historisch anschaut, ist es noch ironischer, oder? Weil, eben, du hast vorher zu Recht gesagt, das ist eine gute Politik, wenn man dafür sorgt, dass in allen diesen Ländern außerhalb vom Westen, man muss es einfach mal betonen, alle Länder außerhalb vom Westen sind bekannt dafür, und man kann es wirklich auch gut beweisen, dass Frauen viel, viel unsicherer leben als bei uns im Westen. Gewalt gegen Frauen ist sehr normal außerhalb vom Westen. Und jetzt historisch gesehen ist eben Gewalt gegen Frauen sowieso im immer normal gewesen. Ich habe es vorher betont. Männer sind stärker. Und das ist immer ein Problem. Vor allem früher natürlich, wo physische Kraft noch viel grössere Rolle gespielt hat, ist das ein riesen Problem gewesen. Deshalb ist natürlich auch die Körpergrösse von Männern ein Thema gewesen. Mir geht es nicht gut im Mittelalter, muss ich jetzt auch mal betonen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr im Mittelalter lebe. Gewalt war früher noch völlig normal gewesen, in allen Gesellschaften. Und jetzt kommt das Ironische, was ich sagen will. Früher hat man sehr viel Krieg geführt, genau aus dem Grund, zum Frauen zu schützen. Oder das, was du vorher gesagt hast, als gutes Ziel für die Politik, das ist immer schon auch die traditionelle, ja, man kann sagen, patriarchale Politik gewesen früher, weil Frauen sind immer erstens verletzlicher gewesen, eben, weil sie schwächer sind. Zweitens sind aber Frauen wahnsinnig wichtig für die Männer, weil sonst kann sich eine Gesellschaft nicht mehr fortpflanzen. Du musst Frauen schützen. Und drittens ist es, und da geht bis auf Primaten zurück, es ist sehr normal, dass Männer andere Männer angreifen, wie sie eine Frau holen wollen. Sie holen ihr, oder? Der Raub der Sabinerinnen, ganz berühmte Geschichte in der römischen Geschichte, geht es genau um das, dass Männer von einem Stamm zum anderen Stamm gehen, die Frauen holen und die anderen Männer töten. Und deshalb führt man Krieg. Also Krieg ist eigentlich entstanden wegen der Frauen. Ihr seid eigentlich die Schuld am Krieg. Das muss man jetzt auch mal sagen.
Wir sind an allem die Schuld, sowieso, oder? Wir Frauen, wir sind für alles verantwortlich.
Genau, das ist jetzt auch wieder mal gut festgehalten.
Das Wort zum Sonntag.
Hört das zu, es ist jetzt Wochenende, Wort zum Sonntag. Und wir haben noch ein anderes Wort zum Sonntag, zum energiepolitischen Sonntag. Wer sich über Energiepolitik ab und zu aufregt, wer ein bisschen mehr wissen will, wer einfach fit will sein mit den Argumenten, die es braucht, um Unsinn zurückzuweisen, der muss unbedingt das Buch von Simon Eggerter lesen. Es heisst «Wachstum der Grenzen», nicht «Grenzen des Wachstums», sondern «Wachstum der Grenzen». Und Simon Eggerter ist sicher einer der besten Kenner von der schweizerischen Energiepolitik, aber eben auch von überhaupt allem, was wichtig ist aus einer physikalischen Sicht bei der Energie. Und zwar hat das damit zu tun, dass er Physiker ist, er war lange Direktor vom Technorama in Winterthur, er weiss, um was es geht, leset das Buch, kauft das Buch «Wachstum der Grenzen» und hört jetzt gut zu.
Suchen Sie noch das passende Buch für Ihre Ferien? Wir hätten da eine Idee. Das Wachstum der Grenzen von Simon Eggerter. Erfahren Sie mehr über die faszinierende und unerschöpfliche Erfindungskraft der Menschen. Ein packendes Buch, einfach geschrieben und mit einem positiven Blick auf die Welt. Jetzt erhältlich auf www.nzz-libro.ch. Nebelspalterleser profitieren von einem Rabatt. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes von dem Podcast.
Ja gut, unser Kollege Stefan Milius hat heute einen wunderbaren Text veröffentlicht auf dem Nebelspalter, und zwar zum Thema Radiolora. Wir haben das Radiolora schon mal einmal kurz thematisiert. Das war auch ein sehr guter Text in der Zürich Zeitung. Der hat das eigentlich herausrecherchiert. Der Zeno Geissler, einer der besten Journalisten, die heute arbeiten bei der Zürich Zeitung. Muss man jetzt auch mal sagen, merkt euch den Namen. Zeno Geissler kommt aus Schaffhausen. Besser gesagt, ist ein Aargauer, der aber ganz Leben lang bei den Schaffhauser Nachrichten gearbeitet hat unter der legendären Führung von Norbert Neininger, einer der besten, also erstens einer der besten Chefredaktoren sowieso, aber er war dann auch noch bürgerlich gewesen, und zwar richtig bürgerlich, brutal bürgerlich. Also gut, jetzt gehen wir zum Radio Lora. Das Radio Lora hat heute auch den Stefan Milius beschäftigt. Um was geht's?
Ja, er hat sich das tatsächlich angetan und über eine längere Zeit Radio Lora gehört und hat über ja, die Grenzerfahrung bei uns in seiner Kolumne geschrieben und hält so ein bisschen fest, was bei dem Radio erzählt wird. Und es geht darum, dass das Radio Lora sich sie setzt sich nicht ein für eine gewaltfreie Gesellschaft, sondern sie verlesen Rechtfertigungen für Attacken zum Beispiel auf Polizisten, auch für bewaffnete Terrorangriffe auf Zivilisten. Sie verherrlichen RAF-Mitglieder, Flugzeugentführerinnen. Es gibt immer wieder antisemitische Parolen, linksextreme Parolen. Und das Brisante daran ist ja, dass das Ganze vom Bund, auch von der Stadt Zürich, auch vom Kanton finanziert wird, total 740'000 Franken. Und da muss man sich schon fragen, wie kann das sein, dass es so einen Radiosender gibt, der mit so viel Geld legitimiert wird? Gibt es niemanden, der da wirklich mal dahinter gehen kann und sagt, hey, das ist eigentlich nicht die Aufgabe dieser Gebührenfinanzierung?
Genau, also es ist ein absoluter Missstand. Und eben, Stefan Milius wird das wirklich gut herausstreichen, wie unglaublich grottenschlecht unterirdisch. Mittelalterlich, nein, wie soll man sagen, steinzeitlich. das Programm ist. Und ich kann es ja selber, ich kann es ja zugeben. Ich habe ja auch mal für das Radio Lora geschafft. Es war eigentlich eine lustige Zeit gewesen, muss ich sagen. Ich wollte nicht missen, aber es war schon dort birrenweich gewesen, was wir dort gemacht haben. Aber es ist jetzt noch viel birrenweicher. Und was auch gut ist, lesen vor allem auch die Texte, die der Stefan Milius dann vom Radio Lora selber zitiert, weil es auch zeigt, die unglaublich humorfreie Wortwahl von diesen Leuten. Das ist aber schon immer so gewesen. Die Linken haben wirklich sehr wenig Humor. Es ist unglaublich streng, es ist dogmatisch, es ist also, ich muss jetzt ehrlich sagen, das Leben in einer Benediktinerabtei ist dann also ganz etwas anderes gewesen. Das ist dann wirklich frivol, was dort gelaufen ist. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern meine es ernst. Das ist so ein trauriges Leben, das die teilweise führen, weil man merkt es schon in diesen Texten, das ist so absolut ohne jeden Witz und ohne jede, wie soll ich sagen, eben Leichtigkeit. Also lesen schon einmal das und natürlich klar, die Subventionen muss man streichen, weg damit, Radio Lora schliessen, das wäre gut. So, wir kommen zum letzten Thema, Donald Trump, das ist ein wichtiger Tag gewesen. Gestern in New York ist jetzt das lang erwartete Urteil vom Geschworenengericht in Manhattan erfolgt und er wird verurteilt. Die 34 Anklagepunkte. Es geht im Prinzip, aber das ist sehr kompliziert zu beschreiben, weil letztlich ist er nicht wegen dem verurteilt worden. Es war eine Schweigegeldzahlung an einen Pornostar, wo er eine Affäre damit hatte, was er zwar bestreitet, aber niemand glaubt ihm da. Aber der Punkt ist, das ist nicht strafbar, das ist gar kein Verbrechen, sondern es ist eine ganz eine komplizierte juristische Argumentation, die ich nicht jetzt hier vortragen kann, weil da hätten wir jetzt 3 Stunden und ich würde es nicht verstehen. Es ist ein sehr, sehr umstrittenes Urteil. Es ist ein Urteil, das die Hälfte von Amerika findet, das ist gut, und die andere Hälfte findet es nicht so gut. Ja,
du hast ja in deinem
Memo darüber geschrieben, Gami, was meinst
du? Genau, du hast im Memo darüber geschrieben. Und ein Punkt, den ich finde, den du ansprichst, oder? Das Problem, die richtigen Juristen zu finden, um überhaupt den Fall zu analysieren. Oder? Dass du wirklich auch darlegst, hey, es gibt pro Trump oder gegen Trump. Auch, dass du darauf eingehst, natürlich der Staatsanwalt, oder? Der Alvin Bragg, der sagt, das Wahlversprechen ist, der Trump zur Rechenschaft zu ziehen. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Oder wie gross war denn das Problem, wirklich gewesen, die Juristen zu finden, um ein Verfahren zu führen?
Also das ist nicht schwierig in New York. Da findest du natürlich nur Demokraten, die sofort bereit sind, gegen den Trump vorzugehen. Das ist einmal das Erste. New York ist wirklich super, super blau. Und das heisst, oder, in Amerika sind ja die Farben gerade umgekehrt. Die Republikaner gelten als rot und Demokraten sind blau. Und New York, also ich rede jetzt einerseits vom Staat, aber natürlich auch von der Stadt, sind super, 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 super blau. Das ist Kreis 5, Kreis 4 für das Zürcher Verhältnis. Oder? Das ist wirklich super links. Und dann ist auch mal klar, wenn man da Geschworene ausliest, sind die auch alle links und die wollen alle den Trump nicht. Also das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist eben, wenn man nachher diskutieren mit anderen Leuten, oder? Das sind einfach alle, Amerika ist schon sehr stark jetzt polarisiert und alle haben eigentlich eine Meinung zu Trump. Die einen finden ihn ganz schlimm und die anderen finden ihn gut. Deshalb habe ich auch den Alan Dershowitz zitiert. Der ist natürlich jetzt mittlerweile bei den Demokraten gar nicht mehr wohlgelitten, aber er ist ein absolut ausgewiesener Demokrat. Er ist gegen 80. Er ist ein ehemaliger emeritierter Professor von der Harvard Law School. Das ist eine der besten juristischen Fakultäten überhaupt in Amerika. Er ist enorm angesehen gewesen, auch eben als Demokrat. Er hat Jahr 2000, könnt ihr euch vielleicht erinnern, das war eine wichtige Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush, wo ja dann in Florida entschieden worden ist, wo es ganz, ganz heikel war und wo es ganz, ganz knapp war und wo dann eigentlich der Supreme Court entschieden hat. Und Dershowitz hat damals ein Buch geschrieben, wo die Wahl untersucht hat und wo er eben gesagt hat, das ist eine Katastrophe, das Urteil ist völlig falsch. Er war dort ein völliger Fan von Al Gore. Also er ist wirklich eigentlich ein eingefleischter Demokrat.
Was sagt er denn zum Urteil? Wie schätzt er das ein?
Er sagt, es ist eine Katastrophe. Im Prinzip, er sagt, es ist ein ganz trauriger Tag für Amerika. Er sagt, das ist ja vor allem das Wichtige, juristisch unhaltbar letztlich, weil das Verbrechen, das man hier konstruiert hat, das gibt es so nicht. Bis jetzt verstehe ich eigentlich auch nicht, was man Trump wirklich vorwirft. Es ist einfach völlig klar gewesen, wie du erwähnt hast, der Alvin Bragg hat einfach ein Verbrechen gesucht, damit er ihn anklagen kann. Und es ist eigentlich klar gewesen, dass er in New York verurteilt wird. Die Chance, dass er da irgendeinen Freispruch bekommt oder ob dass es sogenannte Hung Jury gibt, das heisst, dass sich die Geschworenen nicht einstimmig verständigen können, das ist eigentlich ausgeschlossen gewesen von Anfang an. Und es ist übrigens, also wir müssen wissen, er geht zwar jetzt in Berufung natürlich, der Donald Trump, aber das heisst, das geht jetzt weiter auf Albany, das ist die Hauptstadt vom Staat New York, und dort wird das Berufungsgericht dann das entscheiden, aber auch dort sind die Chancen von Trump nicht gut. Also er wird auch in der Berufung wahrscheinlich noch eine Niederlage erleiden. Erst im Supreme Court wird es dann, nicht wahrscheinlich, der wird es todsicher ändern, aber dass das noch vor den Wahlen passiert, das ist vollkommen unwahrscheinlich.
Jetzt, vielleicht zum Schluss, oder? Was ist deine Einschätzung von dem Urteil? Was bedeutet das für die Wahlen?
Also das Lustige ist, wenn man Umfragen anschaut, aber es sind Umfragen vor dem Urteil, haben sehr viele Leute gesagt, es spielt eigentlich für mich keine Rolle, ich habe meine Meinung gemacht. Und ich glaube jetzt ganz ehrlich, jetzt, es wird ihm helfen. Es wird ihm weiterhelfen, weil er ist der absolute Märtyrer. Es ist der schwächste Fall von allen denen, die jetzt gegen ihn gebracht werden. Oder die anderen drei, die sind zum Teil, die hätten mehr Fleisch am Knochen. Das ist der lächerlichste Fall. Und wer nicht gerade ein totaler Trump-Hasser ist, aber das sind viele Leute natürlich in Amerika und in Europa, haben wir auch die. Aber wer nicht totaler Hasser ist, gespürt auch, ja, also das schmeckt jetzt nach politischer Justiz. Und das wird dem Trump helfen. Es wird aber dem Land überhaupt nicht helfen. Weil ich meine, da muss man sich schon mal vorstellen, was das heisst. Das ist wie vor einer Bundesratswahl, würde man Beat Jans vorwerfen, ja, du hast dort mal ein Velo gestohlen in Riechen als 17-Jähriger. Und jetzt tun wir das verfolgen. Und dann wird ein riesen Puff gemacht und dann wird er vielleicht sogar noch verurteilt, wie es eben nicht verjährt ist in Baselstadt. Ich erzähle jetzt alles seich, aber einfach, damit ihr euch mal vorstellen könnt, um was es geht. In einer Demokratie tut man schauen, dass man nicht solche Prozesse führt, ausser man kann nicht anders, weil es so schwerwiegende Taten sind, oder? Wenn jetzt ein Bundesratskandidat über die umgebracht hätte und der kommt plötzlich raus, dann kann man nicht sagen, ja komm, jetzt, wir können jetzt die Wahl nicht irgendwie beeinflussen mit so einem Prozess, dann ist klar. Aber sonst macht man das nicht. Und was man jetzt dem Trump vorgeworfen hat, das hat man nie über die anderen vorgeworfen. Das ist der Punkt. Es wäre nie irgendein Geschäftsmann in New York oder ein Politiker in New York wegen dem verurteilt worden, was man ihm vorgeworfen. Das ist nur wegen Trump. Und ich meine, es war auch auffällig, man hat ja zuerst, wo man noch nicht gewusst hat, dass der Trump wieder antritt, hat man zuerst auch gar nicht irgendwie das vorantrieben. Das ist auch nicht so wichtig gewesen. Und das ist ganz gefährlich fürs Land. Das ist wirklich politische Justiz. Das ist eindeutige politische Justiz. Da muss man nicht diskutieren. Da hat mit Rechtsstaat gar nichts mehr zu tun. Und das ist eine Katastrophe fürs Land, weil das ist auch etwas, was ich an den Demokraten lustig finde. Sie haben immer das Gefühl, sie bleiben nachher ewig an der Macht. Und so ist es nicht. Die Republikaner werden genau das Gleiche jetzt mit ihnen machen. Und das haben wir schon beim Impeachment gesehen. Und wir sehen es jetzt dann auch mit der Justiz. Es wird dann einfach plötzlich in Florida, wo halt ein total ein roter Staat ist, gibt es dann plötzlich auch so komische Prozesse wegen irgendwelchem Schrott gegen demokratische Kandidaten. Es ist eine ganz schlechte Entwicklung.
Ja, ich glaube, das ist an dieser Stelle, wenn er mehr dazu lesen wollt, wir verlinken euch natürlich das Memo von Markus Somm in den Shownotes, wo ihr alles dazu findet.
Genau, und das war es, Bern einfach an dem 31. Mai 2024, Gamilote und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren von nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Und das ist wichtig, dass ihr das macht. Wer diese Art von Journalismus schätzt, soll abonnieren. So könnt ihr uns am besten unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr von uns redet, wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns hoch bewertet. Das würde uns freuen. Wir hören uns wieder am Montag, nach dem Wochenende, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Habt eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.